Heute Morgen predige ich über den Römerbrief, Kapitel 9, Vers 14 bis 24. Römer 9, Vers 14 bis 24. Da schreibt Paulus: Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn zu Mose sagt er: Ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, und werde barmherzig sein, gegen wen ich barmherzig bin. Somit kommt es nun nicht auf den an, der will, noch auf den, der läuft, sondern auf Gott, der sich erbarmt. Denn die Schrift sagt zum Pharao: Ebenso dazu habe ich dich auftreten lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. Also erbarmt er sich nun, wessen er will, verhärtet aber, wen er will. Du wirst mir nun sagen: Warum erhebt er dann auch Vorwürfe? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? O Mensch, jawohl, wer bist du, dass du mit Gott rechten willst? Wird etwa das Gebilde zum Bildner sagen: Warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht, über den Ton aus der nämlichen Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Wie aber, wenn Gott, obwohl er seinen Zorn erweisen und seine Macht kundtun wollte, Gefäße des Zorns, die für das Verderben hergestellt waren, in viel Langmut getragen hat, zugleich um den Reichtum seiner Herrlichkeit an Gefäßen des Erbarmens kundzutun, die er zur Herrlichkeit vorherbereitet hat. Und als solche hat er uns auch berufen, nicht nur aus Juden, sondern auch aus Heiden. Wie er auch bei Hosea sagt: Ich werde das Volk, das nicht mein Volk ist, mein Volk nennen, und die Nichte, nicht Geliebte, Geliebte. Ja, hier ist die Rede von Laufen, von Erbarmen, von Zorn, von Ehre, von Unehre. Gerade diese Tage wurde wieder ein neuer Weltrekord aufgestellt. Die Meile für Frauen in der Halle gelaufen, wurde wieder mal 1,5 Sekunden schneller von einer Rumänin gelaufen. Laufen macht Freude für viele Leute. Wenn man so mit anderen Leuten über Gott spricht, hört man auch immer, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, vielleicht genauso, da gibt es so Leute, die laufen immer zur Kirche. Die sind aber auch nicht besser als wir. Das heißt, da machen auch andere Kirchgänger den Vorwurf, die laufen ja nur dahin, aber in ihrem Leben stimmt es auch nicht. Und hier die Bibel sagt: Es kommt nicht auf den an, der will, noch auf den, der läuft, sondern auf Gott, der sich erbarmt. Ich bestätige nicht unbedingt dieses Vorurteil, dass die Leute, die in die Kirche laufen, dann in ihrem Leben nichts zu bieten haben. Ich denke, dass dieses Vorurteil oft von sehr weit draußen stammt und die Leute selbst schon in diesem Haus öfters nicht mehr waren. Vielleicht haben sie manchmal auch recht. Hier heißt es aber: Es kommt nicht auf den an, der will, noch auf den, der läuft, sondern auf Gott, der sich erbarmt. Es gibt manche Leute, die haben so ihre eigenwillige Religion, die wollen. Die beten morgens, die beten bei jedem Essen, die beten abends, die sind rechtschaffen und gut, tun keiner Fliege etwas zuleide. Und deshalb meinen sie, sie wären, wie soll man das sagen, sie wären so die Aspirantin auf irgendeinen Sitzplatz oder Liegeplatz in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit Gottes. Ich hatte gerade eine Kassette gehört und da war eine Frau von zwei Fragen sehr beeindruckt. Die eine Frage war die: Angenommen, Sie müssten heute sterben, wüssten Sie dann, dass Sie in die Herrlichkeit Gottes gehen? Angenommen, Sie müssten heute sterben, wüssten Sie dann, dass Sie in die Herrlichkeit Gottes gehen? Das heißt, ewiges Leben haben. Das wünsche ich keinem von uns, obwohl wir gerade in den vergangenen Tagen gehört haben oder vielleicht sogar im Bekanntenkreis miterlebten, wie Leute sehr schnell ums Leben kommen können, wenn sie in einem Zug sitzen, der durch irgendeinen Fehler verunglückt, oder wenn sie einen Herzschlag trifft oder ein Baum auf sie fällt oder dies und jenes. Es kann sehr schnell gehen. Diese Frau hat diese Frage sehr beeindruckt. Wüssten Sie, dass Sie dann in der Ewigkeit Gottes wären? Die zweite Frage fand ich aber noch viel besser als die erste. Die zweite Frage war nämlich die: Angenommen, Sie würden die erste mit Ja beantworten, Sie wüssten, dass Sie in die Ewigkeit Gottes gehen, in seine Herrlichkeit, worauf würden Sie denn Ihre Zuversicht gründen? Womit würden Sie das begründen, dass Sie dorthin kommen? Und das finde ich wichtig, dass der Einzelne ruhig mal nachdenkt: Womit würde ich das denn begründen, dass ich annehme, ich käme in die ewige Herrlichkeit Gottes über den Tod hinaus? Gut, da könnte man jetzt drüber reden. Manche würde das begründen mit seinem Gebet, das er immer wieder spricht. Ein anderer mit seinem netten Wesen, dass auch seine Eltern schon gläubig waren, dass er ein Kalenderblatt jeden Tag liest, dass er doch, was weiß ich, jeden Sonntag in der Kirche ist, dass er im Kirchenchor mitsingt, keine Ahnung, was da sonst noch alles käme. Es zählt alles nichts. Ich kann es nur recht begründen, wenn ich sage, es hängt daran, dass mich Jesus am Kreuz erlöst hat von der Strafe für meine Sünde und dass er in meinem Herzen wohnt. Das ist die einzige Begründung, die zählt. Alles andere ist nicht schlecht, aber als Begründung falsch. Wir haben kein Leistungsglaube, wo ich vorweisen muss, was ich alles getan habe, damit Gott mich annimmt, sondern hier ist die Rede von Gefäße des Erbarmens. Es kommt nicht auf den an, der will, noch auf den, der läuft, sondern auf Gott, der sich erbarmt. Und das finde ich schön, da gibt es schon einen, der läuft und einen, der will und einen, der sich erbarmt, das ist Gott selbst. Ich weiß nicht, ob Sie eine Idee davon haben, wie lange Gott Ihnen in Ihrem Leben nachgelaufen ist, wie er Sie gesucht hat in den Winkeln Ihrer gedanklichen Verstecke, in den Irrwegen des Lebens, in all den Begegnungen mit christlichen Aussagen, die Sie eigentlich weggeordnet haben und nicht annahmen. Da gab es schon einen, der lief und der wollte und der sich auch erbarmt hat. Das ist Jesus. Und wenn ich das annehme und mich angenommen weiß von ihm, dann sage ich, ich bin so ein Gefäß seines Erbarmens. Gefäß heißt ja, dass das auch eine Füllung hat, nicht nur eine Form. Und die Füllung wäre dann der Heilige Geist, der in das Leben kam, als Jesus das Herz bewohnen dürfte durch Glauben. Und das ist eine gute Füllung, weil dieses Gefäß dann anfängt, zur Ehre Gottes zu leben. Und da will ich ein paar Beispiele bringen von Leuten, die ich kenne oder von denen ich gelesen habe, wo sich einfach ein paar Kleinigkeiten in ihrem Leben geändert haben, als sie Christen wurden, auch für andere erkennbar. Da war jemand, der morgens mit seinem Ehepartner plötzlich aufstand, als der sehr früh zur Arbeit jeden Tag gehen musste. Einfach ein Zeichen der Liebe und der Überwindung. Ein anderer hatte Zeit für seine Familie, während er vorher nur für sein Hobby und seine Arbeit lebte. Ein anderer hörte auf zu lästern. Er hat seine Zunge gezügelt und hat sich das abgewöhnt, solche ironischen Sprüche zu liefern. Ein anderer hat sich bei seinem Lehrer entschuldigt, dass er so hässlich über ihn geredet oder auch geschrieben hat. Ein anderer hat bei Firmen, wo er bestimmte Dinge mitnahm, ohne sie zu bezahlen, Geld zurückgebracht und sich dabei entschuldigt, dass er da verschiedene Dinge mitgenommen hatte. Steuererklärungen wurden plötzlich ehrlich gemacht. Jemand brachte seine Sexualität in Ordnung und ließ sie nicht mehr ungezügelt umherschweifen. Ein anderer beendet sein lügenhaftes Reden und führt einen Kampf, dass er endlich aufhören kann zu lügen. Ein Schüler führt den Kampf, dass er nicht mehr abschreiben muss. Er betet darum, dass er besser lernt, damit er dieses Abschreiben sein lassen kann und trotzdem die Arbeiten gut besteht. Und die Liste können Sie jetzt verlängern. Was allen gemeinsam ist, Gott reinigt, er verändert Verhalten und dann kommt der nächste Schritt, er führt immer in irgendeine Verantwortung hinein. Er sagt nicht nur, es ist jetzt schön, dass du den Fehler los bist oder so, sondern er sagt, es ist schön, dass ich dir jetzt Verantwortung übertragen kann in meinem Namen, für irgendjemand einzutreten oder in meiner Gemeinde mitzuarbeiten, weil du ja ein Gefäß zu meiner Ehre bist, ein Gefäß meines Erbarmens. Und die Beispiele, die ich vorhin aufzählte, die könnte ja jeder aus seinem Leben bereichern, wenn er weiß, was da Gott verändert hat oder was er noch verändern möchte. Wir sind Gefäße seines Erbarmens. Dann gibt es aber auch Gefäße seines Zorns. Das heißt Menschen, denen Gott auch begegnet ist. In der Bibel steht ja die klare Aussage, dass Gott jedem Menschen mindestens zwei- oder dreimal in seinem Leben begegnet, um ihn von dem Verderben wegzuholen und ihn das Licht des Lebens schauen zu lassen. Kann man bei Hiob nachlesen. Aber mancher erkennt seine Chance nicht. Er hat sie oft nicht nur zwei- oder dreimal, sondern 20 oder 30 oder 200 oder 300 Mal erhalten und hat sie immer verpasst, immer abgeblockt, immer daran vorbeigegangen. Und dann spricht Gott plötzlich von Gefäßen des Zornes. Er sagt, da gibt es Menschen, die habe ich verhärtet. die können nicht mehr umkehren, deren Zeit zur Umkehr ist abgelaufen. Und ein geschichtliches Modell wird hier aufgeführt, das ist der Pharao. Ein Mann, der zu seiner Zeit sehr viel Macht hatte, der sehr viel Ehre sicher bekam von seinem Volk, der tolle Sachen gebaut hat, zum Beispiel diese riesigen Pyramiden und diese Vorratsstätte Ramses und ähnliche Dinge. Und Gott sagt, dieser Mann ist von mir verhärtet und er dient jetzt nur noch dazu, dass mein Name auf der ganzen Erde verkündigt wird. Was verstehen wir unter Verhärtung? Ich weiß nicht, wer von Ihnen gerne töpfert oder das schon mal gemacht hat oder zugeschaut hat. Da werden so Gefäße hergestellt, so aus so einem schwabbeligen Ton, so eine Masse, die man formen kann von innen und außen. Und wenn dann die Form noch weich ist, kann man das verändern oder wieder zusammenklumpen und neu bauen. Aber wenn das Ganze dann getrocknet ist oder ganz und gar gebrannt wurde, dann ist die Form fest. Dann verändert sich nichts mehr. Und wenn es hier heißt, dass Gott Menschen verhärtet, dann heißt es nicht, dass der die verpflichtet, böse zu sein, sowas tut Gott nicht, sondern dass er sie auf ihren bösen Wegen, die sie schon jahrzehntelang gehen, belässt. Er lässt sie einfach weitergehen. Er verhärtet sie und sagt, gut, das ist jetzt der Lebensstil, den du gewählt hast und den kannst du dann auch bis zu deinem Tod noch fortsetzen. Deine Zeit ist vorbei. Ich würde mir persönlich niemals zumuten, von irgendeinem Menschen zu sagen, seine Zeit zur Umkehr wäre vorbei. Ich würde immer hoffen, dass er sie noch hätte, aber in Gottes Augen ist sie vielleicht für manchen schon vorbei, weil er ja weiter sieht. Es gibt also eine Verhärtung, wo Gott einfach Leute ihren falschen Weg weitergehen lässt. Nicht, dass er sie festnagelt, böse zu sein, sondern er erlaubt es ihnen, weiter ihre Bosheit auszuleben wie bisher. Und da könnten Sie ja jetzt eine riesenlange Liste von Namen aufführen. Hier ist dieser Pharao, der das Volk Gottes behindert und unterdrückt, der für den frühen Tod von Kindern eintritt, kommt mir irgendwie so bekannt vor, der einfach gegen Gott kämpft, der über sich keine Autorität sehen will, außer der eigenen, und dann von Gott in diesem Meer ums Leben gebracht wird, während sein Volk gerettet wird. Solche Namen könnten Sie fortsetzen mit vielen Namen, die Sie kennen. Da gab es in der Bibel einen Mann, Belsazar, vielleicht haben Sie es gelesen im Buch Daniel, der mit den Tempelgefäßen Gottes auf seine Götter brostete. In derselben Nacht hat er noch sein Leben verloren. Da gab es so Leute wie Nero, die Christen verfolgten, aber sicher auch keine Gefäße des Erbarmens waren, sondern eher des Zorns. Oder ein König Heinrich VIII., der 6 Frauen hatte, von denen er mehrere umbringen ließ, damit er die nächste schneller wieder heiraten konnte. Oder in Deutschland ein Mann wie Hitler, der ein ganzes Volk mit in diesen Weg der Bosheit hineinnahm. Und wir haben an den Auswirkungen ja offensichtlich noch bis heute zu knabbern. Oder Namen wie Marx, Lenin, Stalin, Ceausescu, lauter Gefäße des Zornes Gottes. Gott gebraucht auch solche Gefäße. Es ist nicht etwa, dass die seiner Hand entglitten sind. Er kann sie gebrauchen als Zuchtruten unter Menschen, um Menschen wieder aufmerksam zu machen auf den wahren Führer und nicht einem falschen Führer weiter zu folgen. Jeder von uns hat Probleme, wenn er viel Ehre empfängt. Im Fernsehen werden ja immer wieder Leute geehrt, im Sport werden Leute geehrt, in der Politik. Man spendet sich Weihrauch gegenseitig, wie man das so schön sagt. Man lobt sich also hoch, damit der andere auch etwas davon hat. Ich denke an einen bekannten Musiker, der sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere verglich mit Jesus und sagte, wer kennt schon Jesus? Uns kennen alle. Das waren die Beatles, das war John Lennon. Er hat ja nicht mehr allzu lange gelebt, er wurde erschossen von einem anderen jungen Mann, der sich selbst für John Lennon hielt, der vielleicht mehr ein Fall für die Psychiatrie gewesen wäre. Eigene Ehre, ein Gefäß des Zornes Gottes. Unser Leben sollte ein Gefäß zur Ehre Gottes sein, wenn es nur ein Gefäß zu meiner Ehre ist, ist es immer mit dem falschen Inhalt gefüllt. Und hier sagt Paulus eigentlich auch den Juden seiner Zeit, dass sie auch dachten, sie wären Gefäße dieses Erbarmens Gottes, aber sie haben Jesus abgelehnt und da wurden sie Gefäße des Zornes Gottes. Jesus hatte ihnen schon angekündigt, dass Jerusalem zerstört würde, dass kein Stein auf dem anderen bliebe, weil dieser Gerichtszorn Gottes sich auswirkt bei ihnen. Oh, sie haben das nicht geglaubt, aber damals wurde der ganze Sklavenmarkt der damals bekannten Welt überschwemmt dann mit all diesen zu verkaufenden Sklaven aus Israel Und wer mal in Rom war und den Titusbogen ansieht, diesen Triumphbogen, sieht darauf ein Bild des siebenarmigen Leuchters, den die Römer aus dem Tempel von Jerusalem mitgeschleppt haben als Siegestrophäe, Zeichen des Zornes Gottes. Ich denke an junge Leute, die vorübergehend mal so für Jesus begeistert sind. Das geht ja so schnell und ist so schön mit diesen schönen Liedern. Und wenn man dann irgendwo noch eine richtige Atmosphäre erlebt, öffnet man sich so schnell. Aber das Leben zieht einem dann wieder weg. Und ich denke an jemand, der sagte, der so ganz wegging, so von all dem gar nichts mehr wissen wollte. Er wusste, das ist richtig, aber er wollte nichts mehr davon wissen. Er sagte, ich hoffe, ehe ich sterbe, dass ich noch so eine halbe Stunde Zeit habe, um Jesus noch um Vergebung zu bitten für all das, was dann in meinem Leben so gelaufen ist. Das ist noch ein junger Mann, mittleren Alters inzwischen schon. Ich denke, diese halbe Stunde wird er nicht haben. Ich würde sie ihm sehr wünschen, allerdings viel früher, nicht am Ende, sondern zwischendrin schon irgendwo. Ich vermute, dass er sie nicht haben wird. Ich weiß nicht, wie Sie Gott erleben. Jesus sagt ja mal, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Das heißt, wenn du mich persönlich kennst, erlebst du dieses rettende, verbindende Leben mit Gott. Und da gibt es viele Leute, die gehen sozusagen an die Tür, die legen die Hand auf die Klinke und sagen, ich bin dabei. Diese Fragen interessieren mich brennend. Wir singen diese Lieder gerne mit, auch diese Bibelsprüche haben mir was zu sagen. Und dann ist die Frage, gehen sie durch die Tür durch? Oder meinen sie, sie könnten immer an der Tür bleiben, sich an der Klinke festhalten? Und meine Erfahrung ist die über viele Jahre, an dieser Tür kann man sich nicht allzu lange aufhalten. Entweder man geht hindurch und sagt wirklich, ich gehöre jetzt zu Jesus für Zeit und Ewigkeit, oder man geht wieder zurück in sein altes Leben, wo Jesus überhaupt keine Rolle spielt. Es wäre sicher gut, wenn der Einzelne das versteht und auch selbst prüft, bin ich durch die Tür hindurchgegangen, bin ich noch auf dem Weg zur Tür oder meine ich, ich könnte da jetzt jahrelang in der Nähe bleiben, ohne mich entscheiden zu müssen? Das geht nicht. Meine Erfahrung lehrt mich einfach, dass man wieder, wenn man sich nicht entscheidet für das Leben mit Jesus, dann wieder zurückgleitet in ein völliges Leben, wo er absolut keine Rolle spielt. Und dann heißt es hier, dass Gott bei diesen Gefäßen des Zornes lange Zeit schweigt. Er trägt sie in Geduld. Und dieses Schweigen Gottes verwechseln manche Leute mit dem Tod Gottes. Die Mann, der reagiert ja nicht, der haut ja nicht mit dem Holzhammer drauf, wenn da irgendeiner gefoltert wird. Der lässt einen seine Familie betrügen und das Erbe an sich reißen und die Geschwister übervorteilen, ohne dass der Blitz vom Himmel kommt. Er scheint zu schweigen und dann fahren sie in ihrer Bosheit fort. Aber Gott schweigt nicht. In der Bibel steht im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 27, es ist den Menschen bestimmt zu sterben, danach aber das Gericht. Das heißt, spätestens dort wird Gott seine Wahrheit, seine Gerechtigkeit voll ans Licht bringen und damit das Leben der betreffenden Person vergleichen. Die meisten Leute glauben nicht an dieses sogenannte jüngste Gericht. Es gab vor kurzem eine Umfrage hier in Deutschland, wer denn an die Hölle glauben würde, dass sowas gibt. Es wäre jetzt interessant rauszukriegen, wie viel Prozent sie dieser Meinung zutrauen. Die Antwort war, 17% glaubten, dass es sowas wie die Hölle gibt, wobei Katholiken das etwas mehr glaubten als Protestanten, aber die Mischung waren dann 17%. Das heißt, es gibt keine Vergeltung im Jenseits. Ich kann da hinübergehen, falls es das Jenseits überhaupt gibt, ohne Konsequenzen. Stimmt das? Die Bibel lehrt mich persönlich das Gegenteil. Es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und an der Stelle finde ich es schön, Christ zu sein, denn ich weiß, dass das Gericht über meine Sünde auf Jesus lag, als er starb. Gestern war so ein Film im Fernsehen, manche haben den gesehen, über Spartacus, so einen Sklaven, der einen Aufstand gemacht hat vor Christus. Und dann sah man dann so hunderte von Kreuzen an der Straße, wie die Leute gekreuzigt wurden. Eine besonders grauenhafte Form der Hinrichtung, von den Römern erdacht, von einer krankhaften Fantasie angewendet. Jesus hat diesen Tod erlitten, nicht nur den körperlichen Tod, sondern auch die Trennung von seinem Vater. Als er rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen, hat er die Trennung von seinem Vater erlebt als Strafe für meine Sünde. Deshalb fürchte ich dieses jüngste Gericht nicht, denn in der Bibel steht, Wer glaubt, wird nicht gerichtet. Johannes 3, Vers 18. Wer glaubt, wird nicht gerichtet. Das heißt, diese Gefäße des Erbarmens sind aus diesem jüngsten Gericht schon herausgenommen. Dort sind nur noch die Gefäße des Zornes. Ja, wo ich mich da wiederfinde, ist persönlich, ob ich glaube, dass ich ein Gefäß des Erbarmens bin, das durch Jesus gefüllt ist, oder ob ich das nicht weiß. Im Johannesevangelium steht in Kapitel 3, Vers 36 ein Vers, da heißt es, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Hier heißt es nicht, der Zorn Gottes kommt über ihn, sondern steht schlicht, bleibt über ihm. Das ist also die Aussage der Bibel, dass der Zorn Gottes eigentlich über meinem Leben ist von Anfang an und er erst dort weggenommen wird, wo ich Jesus als Retter vor diesem Zorn persönlich kennenlerne. Dann weicht dieser Zorn seiner Gnade. Es wäre schön, wenn viele diese Gnade erfahren, wenn sie Gefäße dieser Gnade und des Erbarmens sind und deshalb auch in der Weise, wie Gott es möchte, Erbarmen mit anderen Menschen kennenlernen und seine Liebe nicht nur persönlich erfahren, sondern auch weitergeben. Was mich als Christ bekümmert, und ich vermute die meisten unter uns auch, ist, selbst wenn ich solch ein Gefäß des Erbarmens bin, ehrt mein Leben keineswegs immer Gott, sondern gibt es Dinge, die nicht in Ordnung sind. Falsche Reaktionen, unbedachtes Reden, falsch eingeteilte Zeit, gemischte Motive und vieles mehr. Und da bleibt auch für uns nur übrig, uns immer wieder vor Jesus zu beugen und sagen, nimm es weg, vergib mir und hab Dank, dass du mein Bildner bist, ja, in diesem Bild des Tones, dass du mich nicht verhärtest in diesem Sinne, sondern weiter formst und darüber lobe ich dich. Lieber Herr Jesus, wir wollen dich loben als diesen Töpfer, in dessen Hand wir so ein Gefäß zur Ehre Gottes werden dürfen. Schenke, dass das geschieht, dass wir erfüllt von dir und von dem Heiligen Geist leben, dass unser Leben dich ehrt und wir brauchbar sind in deiner Hand. Hab Dank für dein Erbarmen, für deine große Geduld und dass du bereit bist, unser Leben zur Ehre Gottes zu führen und auch zum eigenen Sinn einzusetzen. So loben wir dich, dass du der Herr bist. Amen.